Hallo? Herzlich willkommen in diesen Zeiten. Herzlich willkommen in der Gegenwart. Zeiten, die scheinbar schon einmal da waren. Alte Dinge zeigen jetzt, heute, hier ihre alten Fratzen. Und wir? Wir drehen uns im Kreis. Auch du kannst im Kreis gehen. Hier auf dem Vorplatz. Lauf los! Immer schön in Kreisen.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen.
Aus einem Feindesgefühl haben wir hier heute Morgen gehört. Wenn es nicht reicht und wenn die Bedrohungslage sich weiter so oder schlechter entwickelt, werden wir über eine verpflichtende, eine Teilwehrpflicht nicht umhinkommen, um dieses Land
deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Das ist das heute vielleicht wieder neu, weil alte Dinge plötzlich ihre alten Fratzen zeigen. Und es sagt,
also in Summe reden wir tatsächlich über eine Größenordnung von über 300.000 Menschen. Also das ist eine Jobmaschine mittlerweile auch.
Freiheit ist für uns wichtiger als...
Das ist auch gut so, das brauchen wir auch in Deutschland. Wir müssen Leuten Arbeit geben.
Das mag auf den ersten Blick wie eine Provokation klingen. Aber meine Damen und Herren, ich sage das so, vielleicht etwas zugespitzt, anders als ich schon einmal gesagt habe. Frieden gibt es auf jedem Friedhof.
Wir hören, es sind raue Zeiten. Kalte Zeiten, laute Zeiten. Und das Kreisen? Das ist eine uralte Bewegung. Wir kennen es von Mondphasen, Karussellen und Gedankenschleifen. Vielleicht müsstest du Position beziehen. Bleib stehen. Vor dir steht das Völkerschlachtdenkmal. In Leipzig sagt man Völki oder auch Kriegsklotz oder auch Koloss oder auch Völkerschlachti. Jedenfalls, es ist ein Denkmal und es steht mitten zwischen Krieg und Frieden. Es ist ein Denkmal, aber auch ein Fragemal, Fühlemal, Staunmal, Streitmal und Mahnmal. Die Verkleidung ist aus Naturstein, der größtenteils einem Steinbruch namens Sorge entspringt. Wie viel es wiegt, kann niemand so genau sagen. Jedenfalls, es ist tonnenschwer. Wie unsere Sorgen. Vielleicht kennst du den Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Wir sagen, wer nicht fühlen will, muss hören. Denn eigentlich fühlen wir alle. Und in letzter Zeit fühlen wir ganz schön viel auf einmal.
Ja, Überforderung, Angst vor der Zukunft, ob man überhaupt auch Kinder in die Welt setzen möchte aktuell, so wie es halt kommt. Die ganzen politischen Änderungen machen einen doch schon ganz schön große Angst.
Ja, also sehr viel Angst, aber auch so ein bisschen Wut. Ich habe halt Angst, dass unsere Kinder halt eigentlich auch nicht so leben können, wie wir das jetzt hier machen, dass das wirklich immer näher kommt.
Wo würden wir denn hin oder genau, was würden wir machen? Und da spüre ich so ganz viel Unsicherheiten, weil wir ja auch einfach nicht wissen, was passieren wird. Ja,
ja, so ein allgemeiner Pessimismus, ein Hass auf die Zustände, dass es auch keinen Lichtblick am Ende gibt momentan.
Ich bin verärgert und teilweise auch wütend und teilweise auch ohnmächtig, wenn man so verschiedenste Nachrichten bekommt. Eigentlich kann man schon gar keine Nachrichten mehr hören, da wird es einem nur schlecht.
Also das ist halt wahnsinnig viel, wenn wahnsinnig viel auf einen einprasselt. Vielleicht ist doch mal schön draußen frische Luft schnappen.
Hier draußen an der frischen Luft wohnen Schlangen, Löwen und Pferde am Denkmal. Siehst du sie? Vor dir liegt das Schlachtenrelief, das die Völkerschlacht 1813 darstellen soll. Neben den Tieren sind ja auch Tote und Furien mit Kriegsfackeln an der Mauer verewigt. Und über allem thront der Erzengel Michael, Schutzpatron der Deutschen auf dem Schlachtfeld. Wer das Völkerschlachtdenkmal besteigt, kann aus über 90 Metern über die Stadt schauen und sich herrlich fühlen. Dafür braucht es 364 Stufen. Für jeden Tag im Jahr eine. Am letzten Tag kannst du dich auf die Aussichtsplattform setzen und nachdenken. Darüber, was das eigentlich heißt.
Stillgestanden! Rührt euch!
Stillgestanden! Rührt euch! Stillgestanden! Rührt euch! Ist das ein Befehl? Ein Aufruf? Eine Strategie für den kommenden Untergang? Ein Störenfried? Jedenfalls, es ist nicht das erste Banner, was hier hängt, und hier auf dem Vorplatz sind schon andere marschiert. Stehst du jetzt eigentlich im Quadrat? Komm mit. Wir gehen auf den Michael zu. Du brauchst genau 10 Schritte. Dann stehst du ihm gegenüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Stillgestanden! Rührt euch!
Danke. Hörte sich so an, als musste das mal raus. Du kannst dich jetzt wieder bewegen. Schau dich um auf dem Vorplatz. Du kannst auch näher kommen, bis du direkt davor stehst. Fühl mal, im Vergleich zu diesem Koloss bist du nur ein Kieselstein. Von hier, von ganz unten, sieht das Denkmal fast aus wie ein Felsblock. Und das Relief ist verschwunden. Schwer zu sagen, wo die Schlacht anfängt und wo sie aufhört. Sind wir schon mittendrin? Niemand will hier verewigt werden in Stein und Seligkeit. Aber der Krieg schleicht sich an. Und im Bundestag redet man von einer Zeitenwende. Wann fing das an? Was ist passiert?
Also bei Zeitenwende muss ich ja auf jeden Fall an den, glaube ich, 27. Februar 2022 zurückdenken. Das war ein Sonntagmittag. Und Olaf Scholz war noch nicht so lange Bundeskanzler gewesen und es war eben vor ein paar Tagen der Ukraine-Krieg oder der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen und gestartet worden, die Invasion von Russland und von Putin. Also wenn ich jetzt an diese Rede alleine zurückdenke, sehe ich auf jeden Fall noch das Licht im Plenarsaal, das da sehr besonders reinfällt, und ich habe gespannt dieser Rede zugehört und mir war auf jeden Fall bewusst, dass das gerade schon ein wichtiger Moment ist. Also so kam es mir vor und das hat sich anschließend auch sehr stark bestätigt.
Zeitenwende ist eigentlich nichts anderes, als dass die Gesellschaft verstanden hat, dass bei uns auf unserem Kontinent ein Krieg ausgebrochen ist. In der Luftlinie gesehen ist die ukrainische Grenze 1000 Kilometer von uns weg. Das ist halt sehr greifbar geworden.
Ich meine, ich gehöre zu der Generation, die so in Europa aufgewachsen ist, dass da kein Krieg herrschte. Und dass das quasi ist, was ist, was man so aus Geschichtsbüchern kennt und aus Nachrichten über andere Regionen weltweit. Aber plötzlich war Krieg halt wieder Teil der europäischen Realität.
Zeitenwende. Eine Zeit lässt sich nicht wenden. Das ist so hirnrissiger Gehirnwäsche, die hier versucht wird, mit Sprache zu transportieren. Wo kann sich eine Zeit mal wenden?
Was bedeutet denn Zeitenwende aus der Position von einem Olaf Scholz? Bedeutet Zeitenwende für ihn, liebe Menschen, die ihr jetzt aus euren Heimatregionen flüchten musstet, bitte erkennt an, es ist eine neue Zeit. Und hier stehen wir jetzt. Das heißt, dieser Begriff ist letztendlich, was ist das? Eine Hülle für sehr viele Entscheidungen, die sehr, sehr viele von uns über die nächsten Jahre wirklich in existenzielle Nöte drängen können.
Für mich bedeutet das, es geht um den letzten Tropfen für Deutschland, nicht für Zeitwende. Weil diese Zeitwende hat vor 30 Jahren begonnen.
Die Welt war, wenn ich ganz ehrlich bin, war schon immer verrückt. Ja? Also, und dieser Drama war ja nicht nur mit dem Beginn des ungerechten Krieges gegen Ukraine. Ja, ja, es gab in Palästina und immer noch in Libanon, in anderen arabischen Ländern. Also es ist nur, wenn wir nur von Zeitwende oder ja, Zeitwende reden, das heißt, man betrachtet es nur, weil es auf europäischem Boden, ja, und das ist so nah an diese verwöhnte Europäer, ja, um Gottes Willen, nein, wir wollen keinen Krieg. Krieg kann vielleicht woanders gemacht werden, ja, aber nicht so neben uns, nicht bei uns. So, und da, ich finde es eigentlich, wäre egoistisch zu sagen, es ist Zeitwende. Nein!
Okay, Zeiten können sich nicht wenden, aber du kannst dich wenden. Wir gehen jetzt los. Vor dir liegt das Wasserbecken. Wir gehen nach rechts in Richtung Kasse und dann auf den Schotterweg. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hier sortieren. Lass dir Zeit. Aber bleib auf dem Weg. Wir gehen auf Tuchfühlung.
Wo gehst du hin? In welches Land? Oder was ist die beste? So, was machen wir dann? Und das sind einfach Gespräche, die vorher nicht da waren. Und da ist dann auch eine gewisse Leichtigkeit vielleicht verloren gegangen. Auch wenn sich direkt in meinem eigentlichen Leben und in meinem Alltag tatsächlich vielleicht gar nicht so viel merklich verändert hat.
Das Geld fehlt hinten und vorne. Und es wird einfach so mit einem Schnips, sind da Millionen da, um die Rüstungsindustrie zu stärken, die auch kein Minus war, sondern noch ein dickes Geschäft. Und da bin ich wütend.
Mich betrifft, Kultur wird jetzt halt einfach komplett gekürzt. Für mich bedeutet das konkret, dass ich zum ersten Mal seit 8 Jahren keine Arbeit habe, weil kein Geld dafür da ist, jemanden dafür zu bezahlen, ein Theaterstück zu schreiben.
Beruflich als Sozialpädagoge sehe ich natürlich, ne, wie kann ich den Kindern und Jugendlichen eine gute Perspektive für die Zukunft geben, gute Perspektiven vorzeigen unter diesen Vorzeichen, die wir da haben.
Und alles muss immer brutaler sein und immer 24/7 verfügbar. Jeder kann seinen Senf irgendwo zugeben und deswegen bestimmt auch die Angst bei den Leuten. Ne? Mach einmal dein Handy auf, dann siehst du 1000 Mal da ein Krieg, da der Iran, da das Ölembargo oder die Straße von Hormuz.
Das hat sehr viel geändert. Es hat mich so... Ich hatte sehr viel Angst, sehr viel Stress. Bei mir so, oder bei Iraner in Deutschland, oder bei jeder, die in Deutschland aber aus einem Kriegland kommt, es ist so nochmal so was Drittes. Also du hast nicht Krieg, aber du bist auch nicht so fern von dem Krieg wie eine Deutsche. Du wohnst im Frieden, aber du hast diese Stress und Gedanken die ganze Zeit. Ich erlebe auch den Krieg nicht, aber im Kopf bin ich im Krieg.
Es hat sich alles verändert und dann bist du halt jeden Tag damit konfrontiert, dich mit dem Krieg auseinanderzusetzen. Ganz normale Frage, die jede Person als erste stellt, wo kommst du her? Betrifft mich halt direkt und manchmal bin ich raus und will einfach chillen und will nicht über nichts denken und ich will einfach die Themen vergessen, die mich im Alltag betreffen, stellt die Person halt die Frage und dann sagst du aus der Ukraine und dann musst du dich wieder mit dem Thema auseinandersetzen, weil jede Person hat etwas dazu zu sagen.
Vielleicht hat der Krieg schon längst an unsere Tür geklopft, nur wir hatten anderes zu tun. Immerhin stehen wir am richtigen Ort, um über Krieg zu sprechen. Wo, wenn nicht hier, wo sich im Inneren des Denkmals traurige Mütter, Helden aus Stein und kriegerische Reiter in einer Ruhmeshalle versammeln. So, wir sind schon ein Stück gegangen. Setz dich doch auf eine der Bänke. Setz dich. Das Schlachti liegt jetzt vor dir. Eigentlich ein schickes Postkartenmotiv, oder? Schau's dir genau an. Augen rechts, Augen links, wie man beim Bund sagen würde. Wenn du deine Hand ausstreckst, dann ist der Michael ungefähr so groß wie dein Daumen. Du könntest jetzt selbst bestimmen. Daumen hoch oder Daumen runter. Schon als es gebaut wurde, diente das Völkerschlachtdenkmal zur Mobilisierung völkischer Kräfte. Ein Nationaldenkmal, das die Helden feiern sollte. Aber auch eine große Kerze für jene, die ihr Leben lassen mussten in der Schlacht um 1813. Die 12 Krieger auf dem Dach sind Freiheitswächter. Sie sollen die deutsche Nation schützen und vor kommendem Unheil bewahren. Und sie sehen alle gleich aus. Gerader Rücken, starrer Blick, stramme Waden. Das erinnert eher an Sieg als an Krieg. Oder besser, Krieg aus Perspektive der Sieger. Aber lohnt es sich zu kämpfen für den sogenannten Sieg? Und wer wäre heute eigentlich noch bereit dazu?
Ich werde auf jeden Fall keine Knarre für Deutschland in die Hand nehmen. Ich werde auf jeden Fall auch nicht irgendwo kämpfen für dieses Land oder sonst irgendwas machen. Und das finde ich auch nicht gut, dass es wieder eingeführt wird. Auch wenn es so halb freiwillig ist und halb nicht. Das ist auf jeden Fall, bin ich stark dagegen.
Das ist schon eigentlich fies zu sagen, die Generation jetzt, ne, die jetzt 17, 18 sind, sollen jetzt die Verantwortung übernehmen und sollen jetzt in die Bresche springen für Versäumnisse unsererseits vielleicht in der Vergangenheit. Die Frage ist, wer sind andere Adressaten, wer sind die besseren Adressaten? Und diese Frage kann ich leider nicht beantworten.
Also wir haben keine Wehrpflicht aktuell, sondern wir haben ja diesen Fragebogen, der rumgeschickt wird. Jetzt liegt es an den Jungs und an den Mädels in der ganzen Republik, halt dafür zu sorgen, dass die Zahlen gehalten werden, dass dieser Fragebogen ausreicht.
Man kann sie machen, wenn man dazu Lust hat, mal, sag ich mal, was Neues auszuprobieren, wenn man noch nie in der Bundeswehr gewesen ist jetzt in dem Fall. Ich kann auch mitreden, weil ich schon Post bekommen habe. Ich würde es ausprobieren, aber die Lust, ob ich die hätte, ich denke schon, ja.
Ich würde nicht zur Wehrpflicht gehen wollen, weil Familie ist wichtiger. Ich würde sagen, hier Vogel zeigen und ab weg.
Also ich finde gut und das ist eine super Arbeit und so. Jeder, der 18 wird, kann auch für Deutschland kämpfen, wenn Krieg gibt oder so. Da die, wie die trainieren, wie die mit Waffen umgehen und so. Und ich mag solche Sachen, halt mit Waffen und so. Ich finde, das ist ein guter Job.
Könnte mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwie mit einem Maschinengewehr in der Hand und einer Uniform angezogen irgendwo zu sein und mit dem Ziel, ultimativ da auf Menschen zu schießen. Kann es mir nach wie vor einfach nicht vorstellen. Dinge wie jemanden einziehen und die Freiheit sozusagen zu nehmen im Namen des Staates ist ein sehr, sehr krasser Eingriff und auch ein sehr krasser Eingriff auf die individuelle Freiheit am Ende.
Ich finde es nicht schlimm, der Gemeinschaft was zu geben. Ich würde eher sagen, man sollte dann darüber sprechen, warum ist das Verhältnis zur Gesellschaft so unzufriedenstellend, dass man nicht bereit ist, dafür zu arbeiten. Und ich für meinen Teil möchte niemandem etwas schuldig sein in dieser Hinsicht.
Also sich für die Gesellschaft engagieren ist super wichtig, aber ich glaube, durch eine Pflicht oder einen Zwang dazu erreicht man genau das Gegenteil. Ich finde auch, dass man niemanden dazu zwingen sollte, irgendwie einen Dienst an der Waffe abzuleisten.
Hallo? Sitzt du immer noch da? Befehlen möchte heute kaum noch jemand folgen. Aber wir müssen trotzdem weiter. Folge dem Weg bis zu den Bäumen. Dort steht ein gusseisernes Schild aus vergangenen Zeiten. Warte dort.
Ich bin wütend, dass die Dummheit unter der Menschheit offensichtlich immer noch so groß ist, dass man meint, auf einen Angriffskrieg mit Aufrüstung und Militarisierung reagieren zu müssen.
Es ist sehr emotional mit mir. Ich ärgere mich auf diese, also Leute, die die Entscheidung treffen, weil du siehst, wie kalt sie sind, wie they don't care. Also, und das macht mich so, so, so krass wütend, dass so viele Leute einfach sterben umsonst.
Ich kann nicht mehr abhauen. Ich kann nicht mehr, so wie ich vom Iran abgehauen habe, Krise. Jetzt bin ich in Deutschland, jetzt kommt hier auch Krise. Es gibt eine Weltkrise, also wir sind alle in einer Krise. Weil wenn es die Krise ist, dann die Meinungen werden auch plötzlich sehr radikal und sehr auseinander. Und ich habe fast mit alle meine iranischen Freunde Diskussion und Streit und Probleme gehabt. Ich habe außer meiner Familie fast keinen Kontakt mit iranischen Leuten. Mit allen bin ich auch anderer Meinung. Also jede Bombe, das fällt, dann fällt auch in der Stimmung und das zerstört nicht nur die Gebäude und so, sondern auch die Beziehungen zwischen den Menschen. Und es hat zu zwischen Menschen auch zu große Krisen geführt.
Es sind so viele schlimme Herde in der Welt, ja, dass man sagt, so, wohin gehen wir? Ja? Also was erwartet uns noch in ein paar Jahren? So, was konnte einer auf diesen roten Knopf drücken und dann ist die Hälfte der Menschen so erlöscht oder wie machen wir jetzt? Wie schaffen wir das, dass es so sich nicht ausbreitet und nicht schlimmer wird? Natürlich, das ist menschlich nicht normal, also Kriege zu führen, egal aus welchen Gründen.
Wenn du im Frieden leben willst, musst du dich für den Krieg vorbereiten. Ohne Investitionen zur Verteidigung kann man nicht lang leben. Also man muss in Selbstverteidigung gut investieren.
Ich glaube, wir müssen hier kurz innehalten. Dreh dich zum Denkmal. Er steht wirklich schon lange hier. Heute ist es für manche ein Mahnmal für den Frieden. Aber Kriege sind wir immer noch nicht losgeworden. Gleich wirst du ein Lied hören. Dann geh die Treppe hinunter. Wir treffen uns unten vor dem Wasserbecken.
Ich war, seit ich mich kenne, ein Pazifist. Aber mit dem Krieg hat sich das alles ganz anders gedreht. Ich habe Freunde verloren, ich habe meinen Onkel verloren. Meine Brüder sind beide in der Armee. Viele Freunde sind in der Armee und viele Menschen in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, sind schon tot. Also meine ehemaligen Kommilitonen oder die Menschen, die ich ganz gut kenne. Wenn man das erfährt, dann sieht man die Welt ein bisschen anders. Ich denke, man muss nicht kämpfen, aber man muss fähig sein, sich zu verteidigen. Und es fühlt sich falsch an für mich, weil ich, wie gesagt, ich bin als Pazifist aufgewachsen und Waffen und so weiter war für mich nie eine Lösung. Kämpfen war für mich nie eine Lösung. Ich habe immer alles mit Sprache und mit meiner Intelligenz versucht zu klären und aufzuklären. Aber ich sehe halt, dass, weißt du, wenn man einen dummen Mensch vor dir stehen hat, der nicht interessiert, was du sagst, sondern der einfach dich schlagen will, dann musst du fähig sein, sich zu verteidigen. Und deswegen denke ich, es ist eine schlaue Entscheidung, zumindest fähig sein, sich zu verteidigen. Und dann kann man schauen, wie man auf die gesellschaftliche und zukünftige Herausforderungen reagiert.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Siehst du die Spiegelung des Denkmals im Wasser? Sieht schön aus, oder? Friedlich eigentlich. Schau dir die Leute an. Was machen die am Denkmal? Da sitzen vielleicht ein paar junge Männer, die lachen und gemeinsam Softdrinks trinken. Und da drüben auf der anderen Seite wärmt sich eine Gruppe Enten auf den Steinplatten. Manche trainieren hier am Denkmal für den nächsten Marathon. Andere posieren davor. Hörst du die Tauben? Klingt wie Frieden für mich. Du befindest dich jetzt am Scheideweg. Du kannst dich entscheiden, in welche Richtung du hier gehst. Mach dich auf den Weg. Wir treffen uns vor dem Denkmal bei den Treppen wieder. Auf der anderen Seite sind vielleicht Menschen, die sich für einen anderen Weg entschieden haben. Wink doch mal rüber. Die freuen sich bestimmt. Und noch liegt kein Ozean zwischen uns. Es bleiben noch so viele Fragen. Und die größte von ihnen ist wahrscheinlich, wie geht es weiter? Was jetzt? Was denkst du über die Zukunft? Hast du Hoffnung? Wie oft muss eine bestimmte Hoffnung sich nicht erfüllen, damit du sie aufgibst? Beneidest du manchmal die Tiere, die ohne Hoffnung auskommen? Zum Beispiel die Fische im Wasserbecken? Hoffst du angesichts der Weltlage? A. Auf die Vernunft? B. Auf ein Wunder? C. Dass es weitergeht wie bisher? Und was macht dir Mut zu hoffen?
Was mir Mut macht, ich finde einfach das Leben schön und cool und schwierige Zeiten gehören auch zu Leben. Aber ich finde es geil, dass ich auch erleben darf. Und es muss nicht immer gute Zeiten geben, es kann auch schlechte Zeiten geben, aber es macht das Leben nicht schlechter.
Und die Angst frisst uns nicht auf, sondern wir sind mehr als, oder so unsere Leben sind mehr als nur das. Ja, also so Mut macht mir eigentlich mein Alltag und meine Freunde und mein Sozialleben und mein Leben an sich.
Das kann halt ein schönes Gespräch sein und das kann eine offene Einstellung gegenüber Menschen sein und das macht für mich das Leben besser und das hoffentlich für meine Mitmenschen auch und das macht auch Spaß und es reibt sich dann in einer Art und Weise, dass das halt so menschliche Wärme einfach dabei entsteht. Und das sind so diese Sachen, das motiviert mich.
Aber ich erlebe ganz, ganz viele, die was machen wollen. Und ich glaube, junge Menschen wollen nicht nur über die Zukunft sprechen, sondern die wollen die mitgestalten. Und wir bringen den Wunsch mit, Dinge positiv zu verändern.
Ich habe halt das Gefühl, dass es eine Möglichkeit ist, was dagegen zu tun und sozusagen dieser Hilflosigkeit was entgegenzusetzen, die eben auch durch so Ängste oder so entsteht. Und sich gemeinsam mit anderen Leuten auf die Straße zu stellen, gibt einem eben eine Art Kraft oder eine Art Möglichkeit, sich auszudrücken und mit anderen Leuten das auch zu sehen, dass sich Leute da so krass engagieren und so, gibt mir einfach Hoffnung. Und das brauche ich auch persönlich, um mich dagegen zu engagieren.
Ich wünsche mir einfach mehrere schlauere Menschen, die regierungsfähig sind und die irgendwie zukunftsorientiert sind, die nach vorne blicken und an sich selbst denken, sondern selbstopferisch sind. Wir haben sehr wenige Menschen, die selbstopferisch sind. Ich glaube, das ist die Hauptherausforderung, weil wenn schlaue Menschen da sind, die gute Entscheidungen treffen können und diese Entscheidungen umsetzen können, dann alles wird okay, denke ich.
Zu sehen, also okay, wir sind zusammen in dieser Situation, in dieser Trauer, in dieser Wut, in dieser Ungerechtigkeit, es macht etwas. Und das macht mich ein bisschen so Hoffnung, so das gibt mir also Mut oder ja.
Ja, das ist so, es ist so wie ein Nadel in Heuberg, ja, die Hoffnung, aber die bleibt da und die sticht auch, ja. Also die Hoffnung soll man nie verlieren. Und ja, ich denke, wir haben wirklich die Gerechtigkeit an unserer Seite. Und irgendwann wird die Gerechtigkeit siegen. Das Unrecht bleibt nicht stark.
Deswegen ist, glaube ich, das auch was einem nicht verloren gehen darf, weil Hoffnung bedeutet Kraft. Und es bedeutet auch, dass man seine Gefühle haben darf und trotzdem noch dran glaubt, dass irgendwann da sich was bewegt und da was Gutes kommt. Ob das so ist, das können wir alle nicht sagen.
Hörst du dieses Rauschen? Hier lärmt die Gegenwart. Sie ist laut, heiß, widersprüchlich und immer da. Kann man der Gegenwart ein Denkmal setzen? Schwierig. Sie verändert ihre Form sehr schnell. Aber die Gegenwart lässt Wünsche zu. Zum Beispiel, dass es Wiesen gibt, auf denen sich alle ausruhen können, die es brauchen. In allen Städten. Orte, an denen Menschen zusammenkommen und nicht nur ein Foto machen und dann wieder gehen. Orte zum Spielen. Orte für jene, die ihre Häuser verloren haben. Orte zur Überwindung der Angst. Orte zum Überwintern. Stell dir vor, du bist hellwach. Ein neuer Tag beginnt. Die Bienen summen, die Blumen blühen, die Luft ist klar. Du kommst an einen dieser Orte. Da steht ein Denkmal. Reißt du es ein? Eins, zwei, drei.
Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Das war Gemischte Gefühle in kriegerischen Zeiten, ein Audiowalk der Krudebude. Konzept und Umsetzung: Felix Bielefeld, Marie Krajer, Ann-Kathrin Lipke, Pia Marz, Anja Seitz, Patricia Thomas und Nora Überhorst. Sprecherin: Luisa Ederle, Oliver Haupt, Marie Krajer, Janis Reintjes. Produktion und Sounddesign: Kevin Strüber. Wir danken Daniel Krüger, Uta Karstein, Christine Koschmieder, dem Kulturwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig, dem Leipziger Hörspiel Sommer, dem Ministerium für Mitgefühl, Tessina Schramm, dem Seilhandwerk Leipzig, Edwin Wall, dem CVJM Leipzig-Schönefeld, Sidney Pola Bermes und Paul Krajer. Die Fragen zur Hoffnung stammen aus dem Fragebogen von Max Frisch. Halten Sie sich für einen guten Freund. Insel Klipp, erste Auflage 1995. Danke an alle Menschen, die mit uns gesprochen haben.